Ich bin verloren und warum schaut niemand auf mich? Und sie hat sich aber trotzdem gedacht, nein, das passt schon alles. Ich gehe meinen Weg und der wird gut für mich sein.
Gespürt hat Sabine schon als Kind, dass die Großtante irgendwie ein besonderer Mensch ist.
Sie hatte immer ein Lächeln am Gesicht, also das ist besonders in Erinnerung geblieben, weil sie einfach ein sehr positiver, optimistischer Mensch war. Und so habe ich sie wahrgenommen, also als eine sehr optimistische Frau, die äußerst großzügig war und selber sehr bescheiden gelebt hat.
Ein Gefühl, das sich später bestätigt hat, obwohl in der Familie nie viel über die Widerstandstätigkeit der Großtante gesprochen wurde. Ein wiederkehrendes Phänomen, sagt die Biografieforscherin Maria Pohn-Laugers.
Sie hat gespürt, was da ist, ja, und dieses Nichterzählte wirkt. Und es wirkt auf eine ganz latente und auch subtile Weise. Und erst wenn die Nachkommen anfangen, sich zuzuwenden, verstehen sie bestimmte Gefühle, die sie haben, oder auch bestimmte Handlungen, die sie setzen. Ja? Und es gibt aber, wenn man mit Nachkommen spricht, immer wieder so dieses Gefühl, da ist was. Aber man kann es nicht benennen. Und wenn man diese Frage stellt, da ist was, bekommt man relativ häufig vom Umfeld die Reaktion, na, da ist nichts.
Da ist nichts, da war nichts. Lücken in der Biografie. Das große Schweigen, vor allem in Täterfamilien. Der Filmemacher und Künstler Friedemann Derschmidt wollte irgendwann mehr wissen und erforschte die NS-Vergangenheit seiner Vorfahren. Gespürt hat auch er schon als Kind, dass da etwas ist, etwas Unausgesprochenes.
Im Prinzip war das eine große, warme, sehr integrierende Familie, oder ist es? Also es ist nach wie vor mit sehr, sehr vielen lieben Leuten. Aber irgendwas ist mir dann schon immer wieder so quergefahren in der Wahrnehmung.
Friedemann Derschmidt nennt solche Momente Bildstörungen. Momente, in denen sich Widersprüche auftun. Momente, in denen die Geschichten, die erzählt werden, nicht mehr schlüssig sind. Momente, in denen die Bilder von Familienmitgliedern plötzlich verzerrt erscheinen. Ein Beispiel.
Eines Abends habe ich mich dazugesetzt, wie mein Großvater mit seinen alten Freunden gesessen ist und wollte einfach zuhören. Also das historische Interesse war da. Und dann hat er mich weggeschickt mit den Worten, du brauchst da jetzt nicht zuhören, weil ihr, gemeint war meine Generation, seid ja alle von den Amerikanern verhetzt.
Vollkommene Verwirrung beim jungen Friedemann, Kopfschütteln und Unverständnis.
Es hat nicht gepasst, das hat zu meiner Bewunderung meines Großvaters, der ein sehr charismatischer, interessanter Mensch war und also den ich auch sehr geliebt habe, aber plötzlich kommt da das.
Viele solcher Momente zeichneten für Friedemann Derschmidt schließlich ein neues Bild der Familie. Das Familiengedächtnis umschreiben, Dinge richtigstellen.
Also die Biografien, die ich jetzt kenne von Nachkommen, die sich damit beschäftigen, die beschäftigen sich auf eine Art ihr Leben lang damit. Es gibt verschiedene Formen dann erstens des mal Recherchierens über die Zeit, dann immer mehr in Erfahrung bringen. Es gibt verschiedene Formen der Auseinandersetzung, ob das jetzt übers Schreiben ist, über Erforschung selbst, über künstlerische Auseinandersetzungen.
Meint Maria Pohn-Laugers. Friedemann Derschmidt suchte in seiner Familie nach verschiedenen Erzählversionen des Vergangenen, fasste vieles in seinem Buch »Sag du es deinem Kinde« zusammen. Von der Seele geschrieben hat sich auch Ruth Wodak vieles. Sie ist ein Nachkriegskind, Tochter von jüdischen Exilanten. Der Vater war politisch aktiv, zuerst als Sozialdemokrat, dann als revolutionärer Sozialist, schließlich als Kommunist, bevor er Österreich am 13. März 1938, also einen Tag nach dem Anschluss an Deutschland, verließ.
Man hat das nicht ein für alle Mal verarbeitet, wie man das eben bei der Vergangenheit überhaupt nicht kann, sondern man kann sich immer wieder neu damit auseinandersetzen und auch mit neuem Wissen. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man tatsächlich sich auch damit auseinandersetzen muss und immer wieder auch konfrontiert wird, gerade auch in Österreich mit neuen Vorurteilen, neuen Antisemitismen und sozusagen einer neuen Politik, die das ja wieder auch hervorruft.
Auch hier gab es Lücken in der Biografie. Ruth Wodak wusste lange nicht, dass sie Jüdin ist. Später litt sie sehr unter den Erzählungen der Mutter, die Demütigungen erlebte, als sie vom Chemiestudium ausgeschlossen wurde, die Universität verlassen musste und gezwungen wurde, auf Knien die Straßen zu putzen.
Ich sehe das als großes Problem. Also überhaupt dieser Rucksack, den wir alle herumtragen, also in unterschiedlicher Form und Weise und schwerer und etwas leichter, ist natürlich belastend und für unsere Generation und auch nicht wegzudenken.
Das Forschungsprojekt Kinderjause, an dem Ruth Wodak gemeinsam mit einem interdisziplinären Team von Historikern, Journalistinnen, Psychiatern und Sprachwissenschaftlerinnen seit 1999 arbeitet, beschäftigt sich mit den Familiengeschichten von Widerstandskämpferinnen und Flüchtlingen. Zunächst ging es vor allem um die Generation der Nachkriegskinder, doch Ruth Wodak setzt sich auch damit auseinander, wie Enkelkinder mit Familiengeschichten umgehen.
Ich glaube, das aktive Auseinandersetzen ist letztlich die beste Chance, die man hat, um mit welcher schwierigen Vergangenheit und Erinnerungen auch immer zurechtzukommen. Also leugnen, verdrängen, nicht nachfragen, nicht informiert werden, sind sicher nicht gute Rezepte.
Lange im Unklaren über seine Familie wurde Daniel gelassen. Der Mit-40er hat erst vor wenigen Jahren etwas erfahren, das sein Leben kurzfristig auf den Kopf stellte und langfristig sein Weltbild veränderte.
Ja, das war eine sehr komplizierte Geschichte. Also ich bin mit einem Vater kurze Zeit aufgewachsen, von dem ich dachte, er sei mein Vater. Und es gab auch noch im Leben meiner Mutter einen Onkel. Und diesen Onkel habe ich ungefähr 5-mal gesehen. Und erst viel, viel später hat meine Mutter irgendwann mal offen darüber geredet und gesagt, ja, der Onkel war dein Vater.
Was tun mit dieser Information?
Am Anfang habe ich gedacht, das beschäftigt mich überhaupt nicht, das hat keinen Einfluss auf mich. Ich habe mir auch ein bisschen geweigert, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe da irgendwie so, habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt so ein Packerl, so ein unaufgemachtes Packerl und das schaue ich mir jetzt mal von außen an und habe mich irgendwie geweigert, das aufzumachen.
Doch es lässt ihm keine Ruhe. Und so macht sich Daniel schließlich auf die Suche, findet das Grab seines leiblichen Vaters, hinterlässt dort seine Visitenkarte. Monate später meldet sich eine Frau. Ein Treffen wird vereinbart.
Ich kannte sie natürlich nicht. Das heißt, ich wusste, was sie anhat. Sie wusste, was ich anhab. Bin in das Kaffeehaus rein und dann sehe ich plötzlich eine Dame, die sich schreckt, wie sie mich sieht. Und das war sie dann. Ja. Nachher erfahren, dass sie sich so geschreckt hat, weil ich ihrem verstorbenen Mann so ähnlich schaue.
Nach und nach erfährt Daniel Details aus dem Leben des Vaters. Dass er Jude war, dass er nach Belgien flüchtete, dass er dort im Widerstand war. Dass bei der Rückkehr des Vaters nach Wien niemand mehr da war von der Familie. Dass Daniels Großeltern in Auschwitz umkamen. Daniel hat dann das ehemalige KZ besucht.
Ja, es ist schrecklich. Also man kann es sich eben kaum vorstellen. Das war eben diese Schiene, die in dieses Lager reinführen. Da mussten sie wohl angekommen sein. Und dann war es wahrscheinlich auch sehr schnell vorbei. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das abgelaufen ist in deren Fall, weil ich da keine Informationen habe. Also ich spüre schon Hass.
Eine überaus spezielle und heikle Situation, die Daniel in mehrfacher Weise herausfordert, sagt die Soziologin Maria Pohn-Laugers.
Das sind wirklich auch ganz wichtige innerpsychische Prozesse, die da passieren. Und es hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab, ob man die Möglichkeit hat, sich der Vergangenheit zuzuwenden. Also ich sage das ganz bewusst, dieses Zuwenden, damit meine ich auch, sich emotional darauf einzulassen, also auf mögliche Erfahrungen des Verlustes, auch der Kränkung. Also ich kann mir vorstellen, da ist viel Kränkung dabei, irgendwann zu erfahren, da gibt es eine Familiengeschichte oder ein Geheimnis, also das geheim gehalten worden ist. Und dass es maßgeblich davon abhängt, wie man sich dem zuwenden kann, ja, was es dann auch mit einem macht und ob man sich dann auch in dieser Tradition sieht oder sich auch selbst als Sohn des vorher verleugneten Vaters anzuerkennen.
Ganz anders als in Daniels Familie, in der die Mutter wesentliche Details verschwieg und wohl auch Fragen nicht viel genützt hätte, ist es bei Julia. Dort wurde und wird ganz offen über die Vergangenheit gesprochen. Die jüdische Großmutter musste gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester vor den Nationalsozialisten nach England fliehen, gründete dort eine Familie. Julia kennt diese Geschichte, seit sie selbst ein Kind ist. Die britische Vergangenheit schwingt noch immer ein bisschen mit.
Auch meine Großmutter hat irgendwie so pflegt dieses Englische und Afternoon Tea. Und es wurde auch immer gesagt, mein Vater hat halt schwarze Haare und eine helle Haut, so dieser englische Teint, und dass ich den auch irgendwie geerbt habe.
So findet sich Julia in ihren Vorfahren wieder. Mittlerweile hat sie selbst zwei kleine Kinder. Die Geschichte der Großmutter, die ohne ihre Eltern in einem fremden Land lebte, macht sie sehr betroffen.
Gerade diese Bilder, Bahnhof, kleine Kinder, die Eltern winken, also da breche ich sofort in Tränen aus und das geht mir schon sehr nahe. Und dieses Gefühl, sich zu trennen, nicht zu wissen, auch dass meine Großmutter wirklich 5, 6 Jahre nicht wusste, leben ihre Eltern noch, wo sind sie noch? Also, und trotzdem das Gefühl zu haben, jetzt aus den Erzählungen damals irgendwie weiterzugehen, weiterzumachen, stark zu sein. Also ich schaue mir heute manchmal meine Großmutter an und denke mir so, Wahnsinn, was sie alles erlebt hat.
Heute sitzt die Großfamilie oft zusammen. Fragen werden gestellt und beantwortet. Kollektives Erinnern über 3, mittlerweile schon 4 Generationen. Das ist etwas doch recht Seltenes, sagt die Soziologin Maria Pohn-Laugers. Schon allein deshalb, weil nicht mehr sehr viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen am Leben sind.
Bei ihr klingt es so, als gäbe es da sehr eine starke intergenerationale Auseinandersetzung. Und zwar in die eine und wie auch in die andere Richtung und vermutlich eine starke Wertschätzung der jeweiligen Erfahrungen und auch Zugänge. Ja.
In Julias Fall hat ihre Mutter die Geschichte der Familie ihres Mannes, der in England geboren wurde, und ihrer Schwiegermutter, die ins Exil gehen musste, aufgeschrieben.
Das ist aber auch etwas, was häufig in Familien passiert, dass bestimmte Familienmitglieder bestimmte Aufträge haben, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Ja? Also ich finde es spannend, gerade dieses Moment des Aufschreibens, dass das eben eine Person macht und diesen Auftrag annimmt.
Mein Vater hat auch erzählt, dass das auch für ihn noch einmal mehr, also der hat sich schon noch immer sehr interessiert für Geschichte, auch für Judentum, die jüdische Geschichte in Wien, aber dass nochmal irgendwie durch das Nachfragen durch meine Mutter an seine Mutter, das noch einmal mehr in Gang gekommen ist. Also ich glaube, mein Vater alleine hätte seine Mutter weniger ausgefragt.
Sagt Julia, während sie in dem liebevoll gestalteten Büchlein blättert.
Also es ist schön, ich schaue dann immer so die Gesichter an und überlege, wer nach wem ähnlich schaut und erkenne gewisse Linien oder so. Oder auch meine eigenen Kinder, wie wem sie ähnlich schauen. Finde ich irgendwie ganz interessant. Und andererseits auch gerade die ganz alten Fotos, die sind natürlich weiter weg mit großen Hüten und Maschen und Blumen und wie die Kinder angezogen waren oder Badekostüme auch für Männer.
Gerade die Fotografie hat eine große Bedeutung, wenn es darum geht, sich mit der Vergangenheit der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Mit ihrer Hilfe werden Orte der Erinnerung geschaffen, sagt die Biografieforscherin Maria Pohn-Laugers.
Das kann Erinnerungen stützen und auch diese Lücken füllen, bleibt aber trotzdem noch immer sehr fragmentarisch und auch sehr imaginativ zum Teil. Also es hat ein stark imaginäres Moment. Ich stelle mir dann diese Person vor, obwohl ich gar nicht auf eine reale Erfahrung vielleicht zurückgreifen kann.
Ruth, Julia, Daniel, Sabine, Friedemann. Einmal zweite und viermal dritte Generation. 5 Familiengeschichten, Dutzende Erzählungen, hunderte Erinnerungen. Die Erlebnisse der Großelterngeneration können das Leben der Jüngeren durchaus positiv beeinflussen. Sabine, die ihre widerständige Großtante zwar nicht mehr befragen kann, meint:
Ich habe dann auch mit verschiedenen Leuten gesprochen und habe den Leuten die Geschichte erzählt und die meinten so, ich glaube, ihr wäre es am wichtigsten, wenn man einfach in ihrem Sinne handelt. Also jetzt nicht so sehr über sie spricht, dass sie so toll war, sondern hat einfach auch versucht, anderen Leuten was zu geben, auf welche Art und Weise das auch immer ist. Also vielleicht ein bisschen von ihrem Naturell bei sich zu behalten und öfters mal unüberlegt zu helfen.
Und Julia, deren Großmutter als junges Mädchen ohne ihre Eltern flüchten musste, zieht Parallelen zu heute. Denn auch in ihrer Familie wurde ein junger Mann aus Syrien aufgenommen.
Und meine Großmutter war so empathisch diesem jungen Mann gegenüber und hat sich extrem interessiert für die Geschichte. Und da ist mir erst, manchmal ist das dann so, wie wenn es zu nah dran ist vor den Augen, erst so nochmal bewusst geworden, auch gewisse Parallelen halt natürlich.
Daniel, dem ein wichtiger Teil seiner Familiengeschichte bis vor wenigen Jahren vorenthalten wurde, ist froh, dass er jetzt weiß, woher er kommt.
Dann ist plötzlich jemand da, mit dem du dich vergleichen kannst. Also ich habe jetzt Bilder auch von ihm und er schaut mir ähnlich. Also das heißt, da gibt es Gemeinsamkeiten und dann hast du so irgendwie die Möglichkeit, die ich sonst nicht hatte, mich so ein bisschen so zu kalibrieren, zu justieren. Und so ein bisschen so verorten in dem Ganzen.
Seiner Mutter, die so lange geschwiegen hat, macht er keine Vorwürfe. Ganz im Gegenteil.
Ich habe sie damit auch nicht konfrontiert, weil ich mir denke, also sie weiß schon, dass das alles nicht optimal gelaufen ist. Und ich sehe jetzt wirklich keinen Sinn darin, sie mit Dingen zu konfrontieren, die schmerzhaft sind. Ich verstehe das. Also ich treffe auch Entscheidungen, die vielleicht nicht richtig sind. Und meine Mutter ist sehr jung nach Wien gekommen und war auf sich allein gestellt. Und da trifft man halt andere Entscheidungen. Also da bin ich völlig befreit von irgendwelchen Vorwürfen, die ich hier machen würde.
Ähnlich formuliert es Ruth Bodak, die sich in ihrer Forschung stets mit der Analyse von Sprache und Diskurs und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft beschäftigt.
Ich glaube, dass jeder mit den eigenen Erinnerungen letztlich machen soll, was ihm oder ihr richtig erscheint. Es gibt auch da kein Rezept. Es wäre zu wünschen, dass man viel erfährt. Es ist auch zu wünschen, dass Kinder die Möglichkeit haben, nachzufragen. Aber ich glaube, da kann man keine Normen setzen. Und es steht uns nicht zu, denke ich, da Vorwürfe zu formulieren.
Familiengeschichten setzen sich aus unzähligen Teilen zusammen. Geschichten, die erzählt werden. Begebenheiten, über die niemand spricht. Personen, die auf Fotografien zum Leben erwachen. Ereignissen, die in Dokumenten nachgezeichnet werden. Es ist viel Arbeit, sich dem zu stellen, was die Recherche ans Licht bringt. Dem Leid, der Trauer und dem Verlust in Opferfamilien, der Schuld in Täterfamilien. Unangenehmes wird beiseite geschoben und verharmlost. Friedemann Derschmidt, der die Nazi-Vergangenheit seiner Familie akribisch aufgearbeitet hat, verwendet die Wörter Scham und vor allem Verantwortung, vermeidet das Wort Schuld.
Schuldhaft bin ich nur dann, wenn ich mit meiner Situation nicht adäquat umgehe. Und da mache ich mich nicht nur anderen gegenüber schuldig, ich mache mich vor allem mir selber gegenüber schuldig.
Es geht also darum, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, das eigene Ich neu zu definieren.
Gedankengut ist nicht genetisch. Rassismus ist nicht genetisch. Das ist Quatsch. Das passiert alles über andere Kanäle. Das passiert über nonverbale und verbale Kommunikation zwischen Menschen.
Kollektives Erinnern, selbstständiges Denken und Entscheiden, sich einordnen in der Familiengeschichte und verschobene Narrative zurechtrücken. Der Zweite Weltkrieg ist lange vorbei. Zeitzeugen sterben. Immer öfter sind die nachfolgenden Generationen auf Erzählungen aus zweiter Hand angewiesen. Die Soziologin und Biografieforscherin Maria Pohn-Laugers ist überzeugt, dass es in Sachen Aufarbeitung noch viel zu tun gibt, und zwar auf mehreren Ebenen.
Das eine ist die ganz klare politische Ebene, also auch den Slogan niemals vergessen. Und auch dahingehend, dass die Zeit des Nationalsozialismus die Familien nach wie vor prägt. Also die Art und Weise, wie der familiale Dialog sich ausgestaltet, also wie die gesamte Familienstruktur, ob die eher geschlossen ist, eher offen, teilweise gespalten, hängt mit der Zuwendung und Abwendung zum Nationalsozialismus und zur Shoah zusammen. Also ich würde sagen, für eine österreichische Gesellschaft ist es wesentlich auch, um sich selbst zu verstehen.
Dazu muss noch vieles gefragt und auf Antworten gehofft werden. Denn auch drei Generationen reichen oft nicht aus, um gesellschaftliche Tabus zu brechen und die Lücken in Familienbiografien zu füllen.
Sie hörten Postmemory, wie Enkelkinder die Vergangenheit bewältigen, von Uli Jürgens. Redaktion Sabrina Adelbrecht. Buchtipps und Internetlinks zum Thema finden Sie auf unserer Homepage oe1.orf.at/dimensionen. Am Donnerstag in den Dimensionen »Grün ist nur der Rasen«. Können Sportgroßveranstaltungen nachhaltig sein?